Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Ja, servus und willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Max Schlötter und bei mir ist heute nicht mein allseits geschätzter Kollege Fabian Leeb und auch nicht der ebenso geschätzte Kollege Thomas Webel. Einer ist im Urlaub, einer ist auf Dienstreise. Deswegen moderiere ich heute an, aber ich bin nicht ganz allein im Studio. Bei mir ist die Kollegin Alex Maul.
Servus.
Und von den Blue Devils ist leider wieder kein Gast da, aber Kollege Leeb hat es ja letzte Woche angeteasert und versprochen und er hat sein Versprechen tatsächlich mal eingehalten. Wir haben einen externen Gast da, wir freuen uns, dass er uns zugeschaltet ist. Tim Hess von den Eishockey News.
Servus und vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Wir haben es ja gerade im Vorgespräch schon mal ein bisschen durchgesprochen. Du bist Redakteur bei den Eishockey News, so ein bisschen DL2-Korrespondent und hast auch eine Beziehung zu einem Standort ein bisschen besonders, oder?
Genau, ich bin in Bad Nauheim aufgewachsen, hat mich mein Vater früher immer mit ins altehrwürdige Kölner Neidstadion mitgenommen. Dadurch schon recht früh die Liebe zum Eishockey entstanden und hat sich dann durch ein Volontariat bei Eishockey News und jetzt glaube ich 8- oder 9-jähriger Tätigkeit seitdem auch fortgesetzt.
Ja, das trifft sich ja ganz gut, weil die Blue Devils und der EC Bad Nauheim, die sind ja, ich würde mal behaupten, in vergleichbarer Position momentan.
Quasi Nachbarn.
Quasi Nachbarn, ja. Wir haben einiges zu besprechen. Ich würde sagen, ich fange mal an mit dem Spiele-Dreierpack aus Sicht der Blue Devils Weiden gegen Kassel, Freitag, Weißwasser, Sonntag und Krimmitschau nun gestern Abend. Ja, Punkteausbeute mit 0 Punkten dürftig.
Sollte man nicht machen.
Sollte man in der jetzigen Lage nicht machen. Ja, zu den Spielen einzeln, glaube ich, muss man auch nicht mehr so viel sagen. Also gegen Kassel war es ein Klassenunterschied. Also so hergespielt wurden die Blue Devils schon lang, lang nicht mehr. Aber es ist immer gegen Kassel so. Weißwasser dann war besser, ein guter Kampf. Aber am Ende auch nicht belohnt. Und gestern Abend Krimmitschau, ja, muss man sagen, also es war ja ein bisschen ein vorgezogenes Finalspiel sogar. Natürlich ist rechnerisch noch viel möglich, aber die 1-2-Niederlage gestern Abend, die war schon sehr schmerzhaft und die Art und Weise, wie die Blue Devils aufgetreten sind, macht nicht unbedingt Hoffnung auf Pre-Playoffs.
Ja, also ich meine, wir waren ja gestern beide im Stadion, besonders das erste Drittel. Wir haben uns ja danach kurz auch mit Spielern und Trainer unterhalten, also es war natürlich nicht das Gelbe vom Ei, um das mal noch positiv auszudrücken, glaube ich. Max, was meinst du?
Ja, das erste Drittel war sehr schwach. Man hat ja wirklich so gehofft, ja, das ist jetzt das Spiel, wo es muss einfach klappen. Die Mannschaft muss quasi wie verwandelt aus der Kabine kommen, aber dann dieses Drittel war erschreckend schwach nach vorne, nachlässig nach hinten und auch alles in allem. Natürlich haben die Blue Devils sich im Spielverlauf gesteigert, aber alles in allem war die Heimniederlage jetzt auch nicht unbedingt unverdient. Wie war es denn in Bad Nauheim? Mit neuem Trainer ja mittlerweile. Wie lief es denn da?
Man muss sagen, es lief letzte Woche Freitag auch nicht besonders gut. Da gab es eine Niederlage in Landshut. Das war das erste Spiel unter dem neuen Trainer Antti Kahula, der ja auch in Weiden kein Unbekannter ist als Spieler noch. Das war natürlich schon enttäuschend, zumal ja auch Landshut gerade alles andere als in guter Form ist, muss man auch dazu sagen. Da hat man sich bestimmt was ausgerechnet und auch gegen Landshut in den Spielen vorher in der Saison auch immer ganz gut ausgesehen und ich glaube 2-mal gewonnen von 3-mal vorher. Dann gab es einen wichtigen Sieg gegen die Eispiraten Krimmitschau am Sonntag, war ja auch das Team, was beide Mannschaften, also Weiden und Bad Nauheim, aktuell so ein bisschen verfolgen, mit der Hoffnung noch ja, die Pre-Playoffs zu erreichen, dahin zu schielen. Und am Dienstag gab es dann nochmal einen gehörigen Rückschlag in Regensburg. Da stand es relativ schnell nach 2 Dritteln schon 6-0 für die Gastgeber. Das war natürlich dann wieder nach diesem wichtigen Sieg gegen Krimmitschau, ein herber Rückschlag, da die Eispiraten, wie ihr gerade schon angeteasert habt, in Weiden gewonnen haben, hast du diese 3 gewonnenen Punkte im direkten Duell quasi direkt wieder verloren. Und ja, das war natürlich extrem bitter.
Ja, und das bringt uns jetzt in eine tabellarische Situation, die sowohl für den EC Bad Nauheim als auch für die Blue Devils nicht wirklich positiv stimmt. Also nur, dass wir alle auf demselben Stand sind. Der rettende Platz 10, momentan besetzt von Krimmitschau nach dem Auswärtssieg gestern in Weiden mit 58 Punkten. Dahinter Freiburg, die sich so ein bisschen gefangen haben auch mit 53 Punkten und dann kommt Bad Nauheim mit 51 und Weiden auf dem 13. mit 50 Punkten. Aber der EC Bad Nauheim hat auch noch ein Spiel mehr zu absolvieren, also könnten auch noch an Freiburg vorbeiziehen. Ja, was sind denn so aus deiner Sicht, Tim, die größten Probleme, mit denen sich Bad Nauheim momentan umschlagen muss?
Meiner Meinung nach gibt es da zwei, drei, die sich schon die ganze Saison herauskristallisiert haben. Jetzt sind ja auch schon 43 bzw. 44 Spiele gespielt, je nachdem, auf welche Mannschaft man schaut. Heißt, da lässt sich jetzt schon was draus ziehen. Es ist halt einfach weit fortgeschritten in der Saison. Und wenn du Probleme bis zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgestellt hast, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig, die mit dem vorhandenen Spielermaterial noch abzustellen. Das sind meiner Meinung nach im Bad Nauheim die größten Probleme, ist ja auf jeden Fall einerseits das Tore schießen. Ich habe da auch mit dem Fabian letzte Woche drüber gesprochen. Er hat, das fand ich witzig, immer wenn in Weiden ja scheinbar über Bietigheim gesprochen wurde, das hat glaube ich auch Sebastian Buchwieser immer gesagt, und von den besten Imports der Liga gesprochen.
Ja.
Da ist man in Bad Nauheim glaube ich dieses Jahr schon relativ weit von weg. Also du hast ganz klaren Leistungsträger in der Defensive, Justin McPherson, der auch die ganze Saison Topscorer ist als Verteidiger. Das ist okay. Ja schon bezeichnend.
Ja.
Er hat auch die meiste Eiszeit der Liga mit Abstand, mit, ich glaube, über 29 Minuten im Schnitt.
Oh je.
Die nächsten Verteidiger kommen, glaube ich, dann so bei 24, 23, 25 Minuten in dem Bereich rein.
Mhm.
Ja, das zeigt natürlich, dass er ein extrem guter Neuzugang war. Zeigt aber auch, dass halt ja dann die Kontingentstürmer, zum Beispiel Jordan Hickmott, der hat zwar viele Tore erzielt, aber kaum Vorlagen in dieser Saison und seine meisten Tore auch in der ersten Saisonhälfte erzielt.
Mhm.
Dann ein Parker Bowles, der in den letzten DL2 Jahren ja auch in Freiburg und in seiner ersten Saison Bad Nauheim echt gut war, aber der hat auch wirklich abgebaut. Dann hast du den Taylor Voss, der nach seiner, der sicherlich vor 3-4 Jahren zu den besten Stürmern der Liga gezählt hat, aber jetzt nach mehreren schweren Verletzungen auch läuferisch einfach nicht mehr diese Elite-DL2-Klasse hat.
Mhm.
Und den nachverpflichtenden Sebastian Bengtsson, der mittlerweile wirklich gut scored, aber es ist auch schwierig für ihn als eher kleineren und schnellen Spieler dann ja in jedem Spiel dann den Unterschied zu machen.
Mhm.
Und das ist für mich jetzt zusammengefasst nochmal halt schon ein großes Problem. Du hast einfach als kleinerer DL2-Standort wie Weiden und ja auch Bad Nauheim halt nicht, du kannst gar nicht diese Kadertiefe haben von diesen Top 6, Top 8 Clubs. Heißt, deine Schlüsselspieler, deine Kontingentspieler müssen Unterschiedsspieler sein, wie es zum Beispiel jetzt auch in Bietigheim eben ist und sicherlich auch ein Grund, warum die als Aufsteiger so weit oben sind. Und das zweite größere Problem, vielleicht noch größer, einfach generell, wie gesagt, das Tore schießen, aber auch, dass in der Verteidigung dann einfach zu viel auf Justin McPherson hängt und die deutschen Verteidiger einfach von der Qualität her auch dann vielleicht auch nicht mehr dann dieses gute DL2-Niveau alle mitgehen können. Und du hast da halt einfach ein riesiges Loch von McPherson zu den anderen Verteidigern und hast auch das Problem, dass du fast die ganze Saison oder jetzt schon seit Wochen oder Monaten immer nur mit 5 Verteidigern eigentlich spielst, weil sie eben dem U21-Verteidiger Tjerk Kölsch halt das Niveau scheinbar noch nicht zutrauen.
Mhm.
Der ist dann meistens als 6. Verteidiger auf dem Spielbericht, aber wird kaum oder gar nicht eingesetzt. Und ja, mit dem Tempo, was die DL2 mittlerweile auch geht, ist einfach mit 5 Verteidigern fast die ganze Saison oder jetzt Wochen oder Monate lang zu spielen kein Erfolgsrezept.
Ist dann da zu erwarten, dass ihr nochmal aufrüstet jetzt im Hinblick auf die Playdowns oder je nachdem, wie es halt dann ausgeht?
Ich würde eher vermuten, weil es einfach unfassbar schwer ist, U24 und U21 Spieler zu finden jetzt noch. Vor allem dann halt eben diese deutschen Spieler zu finden, ist schwer. Und ich glaube dann eher, dass dann vielleicht nochmal ein weiterer Kontingentspieler, ein 6. verpflichtet wird, weil jetzt auch Taylor Voss eine Handverletzung hat, eine schlimme, und wahrscheinlich bis zum Saisonende ausfällt. Heißt, da könnte ich vielleicht nochmal sehen, dass man sich da halt absichert, falls sich dann jetzt noch einer der 4 fitten Kontingentspieler verletzt, dass man dann in der Endrunde, seien es wahrscheinlicher die Playdowns oder noch die Pre-Playoffs, halt nur mit 3 Kontingentspielern dasteht. Wenn was passiert, das wäre natürlich blöd.
Mhm.
Da sehe ich dann eher das Potenzial, da nochmal nachzulegen, weil ich glaube nicht, dass sie U24-Spieler finden werden. Und das Problem ist halt, dass Bad Nauheim zu viele Ü-Spieler schon hat. Also aktuell sitzen meistens 2 Spieler sowieso schon auf der Tribüne.
Mhm.
Meistens der Verteidiger Xaver Tippmann und im Sturm war es fast die ganze Saison Philipp Kuhnekert, der auch länger verletzt war. Aber noch einen weiteren Ü24-Spieler zu holen, macht dann halt eben auch nur bedingt Sinn, weil du ja dann noch einen dritten auf die Tribüne setzen müsstest.
Okay. Ja, also es ist ein bisschen beängstigend. Ich schlage jetzt mal die Brücke zu den Blue Devils Weiden zurück, weil die Probleme, die du angesprochen hast, die in Bad Nauheim vorherrschen, die lassen sich recht gut übersetzen nach Weiden, wie ich finde.
Es sind einige Parallelen zu erkennen. Ja. Ich habe allein das Tore schießen, vor allem in letzter Zeit.
Also wenn man das Spiel gestern gesehen hat, ja, da muss man sich schon wirklich fragen, was ist los? Also,
bisschen verhext.
Bisschen verhext und aber auch, man muss es auch jetzt mal deutlich ansprechen, auch Spieler wie ein Tyler Ward, also vor allem der fällt mir auf, wenn ich ein Jahr zurückdenke an die Zeit jetzt vor einem Jahr, weil er ligaweit für mich vielleicht einer der besten Stürmer hat Spiele alleine entschieden. Auch es ist ja auch so ein Spieler, wegen dem er auch ins Stadion geht mit seinem Tempo, mit seinen tollen Aktionen und davon ist relativ wenig übrig geblieben.
Ja,
seit seiner Verletzung, ich weiß natürlich, die Schwere der Verletzung, was es am Ende war, wissen wir natürlich nicht. Und auch der Ausfall von Thomas Rubesch tut vor allem, glaube ich, Tyler Ward richtig weh. Aber er hat ja auch schon mal gespielt woanders, wo Thomas Rubesch nicht da war. Also das ist mir dann trotzdem zu einfach. Und genau, also so einen bräuchtest du jetzt in dieser Saisonphase, dass der irgendwie wieder zu seiner Form findet. Weil es ist schon sehr mau, was offensiv, also wenn du jetzt das Spiel am Freitag und gestern siehst, was da nach vorne geht, ist schon schwach.
Man muss ja auch sagen, wenn der Wouye quasi jetzt ein oder Alex Olivier Wouye, wie man ja sagen sollte, quasi nicht sich nicht so wohl gefühlt hätte, beziehungsweise wenn es dann nicht die Probleme gegeben hätte, dann wäre er als Kontingentspieler ja eigentlich auch nicht in Weiden quasi vorgesehen gewesen und dann fehlt dir eigentlich jemand, der ja wirklich die vergangenen Spiele wenigstens versucht hat oder es auch teilweise gemacht hat, die Mannschaft einfach zu tragen und da merkst du einfach schon, dass vielleicht da heuer irgendwo ein bisschen die Qualität dann abgeht, beziehungsweise die Form einfach nicht erreicht wird bei einigen Spielern.
Ja, absolut. Und also wenn man den Kader mit letztem Jahr vergleicht, dann sind einige Abgänge meiner Meinung nach nicht gut genug kompensiert worden. Tim, aus deiner Sicht, der beiden ja trotzdem nur aus der Ferne und vielleicht zweimal im Stadion live beobachten kann, wie siehst du den Standort momentan?
Genau, ich kann es wie gesagt noch aus der Ferne beobachten, aber ich hatte auch immer den Eindruck, dass halt die Blue Devils einfach immer so sowas hatten, so als Mannschaft, so gegen die es einfach eklig ist zu spielen, die läuferisch stark sind, die als Einheit funktionieren. Das hat für mich immer so aus der Ferne das, ja, die Spiele ausgemacht. Hast nie gesagt, okay, du spielst jetzt gegen Weiden, die kannst du schlagen, sondern du hast immer so gedacht, oh, gegen Weiden, das wird, auch wenn es ein kleinerer Standort ist, das wird ein ekliges, unangenehmes Spiel. Und ja, dann muss man natürlich sagen, dass auch aus der Ferne schon natürlich immer diese Genialität von Thomas Rubesch mir aufgefallen ist. Dieses Zusammenspiel, was du auch angesprochen hast mit Tyler Ward. Ja, das hat dann, glaube ich, einfach immer so vielleicht die entscheidenden Akzente den Blue Devils gebracht, dass ja so zwei, drei Spieler dann vielleicht doch mal den Unterschied machen können und der Rest der Mannschaft das eben auch weiß. Die arbeiten zusammen, die fighten zusammen und können sich aber darauf verlassen, dass ja dann vielleicht in entscheidenden Momenten diese Spieler dann da sind. Und wenn jetzt dann so ein Spieler wegfällt, das kann natürlich auch einen riesigen Effekt dann eben haben. Ja,
ja, also das ist ohne Frage so. Also der Ausfall von Thomas Rubisch, der tut weiter weh. Ich weiß jetzt nicht, wie sein Verletzungsstand ist, aber ich würde mir vorstellen können, dass Rubisch so ein ist, der, wenn es irgendwie geht, in 4-5 Wochen und es kommt wirklich darauf an, sich auch mit Krücken vielleicht Center-Position reinstellt. Aber wir werden sehen. Um vielleicht mal ein bisschen vorauszublicken, wen seht ihr denn jeweils im Kampf um die Pre-Playoffs jetzt noch mit den besten Karten? Ich rechne jetzt mal bis Krimmitschau, weil ich glaube, dass die DEG, die dürfte so gut wie weg sein. Aber ab Krimmitschau nach unten und vielleicht ohne Kaufbeuren, weil die sind, glaube ich, auch so gut wie weg. Gern, Tim, deine Einschätzung.
Ich habe auch, als ich letzte Woche mit dem Fabian gesprochen habe, den vergleichsweise langweiligen Take mitgebracht, dass ich einfach glaube, es bleibt bei diesen Top 10 und Krimmitschau verteidigt den Platz.
Okay.
Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt spannend, aber ich glaube, vor allem jetzt auch durch den Sieg gestern haben sie sich wieder in eine ganz gute Position gebracht.
Mhm.
Und vor allem, wenn jetzt Corey Macken zurückkehren wird, zeitnah ins Lineup, ist für mich einfach einer der besten Spieler der Liga, der komplettesten Spieler.
Mhm.
Soll ja auch nächste Saison schon nach Düsseldorf gehen. Heißt auch, die, da wurde dann jetzt ligaweit gesehen in seiner ersten vollen DL2-Saison, was das für ein großartiger Spieler ist.
Mhm.
Und ich glaube, vor allem, wenn er dann wieder im Lineup steht, vielleicht gegen Ende der Hauptrunde auch wieder Mirko Sacher, auch ein ganz wichtiger Spieler, der jetzt gefehlt hat, dass sie dann wieder eine gewisse Stabilität erreichen und ihren Platz verteidigen können. Vor allem, weil jetzt Freiburg, klar, die hatten jetzt ein bisschen Aufwind, haben 4 Siege in Folge gehabt, bevor sie in Ravensburg verloren haben,
mhm,
und sind auch generell seitdem Juraj Veit Trainer ist. Das hatte ich vor ein paar Wochen mal ausgerechnet. Waren sie auch, glaube ich, auf Platz 7 oder so ligaweit. Also die sind wirklich auf einem ganz guten Kurs. Es wird aber natürlich jetzt noch einfach eine Frage der Zeit sein, ob man in diesen letzten Spielen halt eben noch diese 5 Punkte, die es jetzt sind, aufholen kann. Und klar, Nauheim und Weiden haben sicherlich auch noch Chancen. Trotzdem war ich dann eher bei der langweiligen Prognose, dass es einfach bei den Top 10 bleibt.
Ja, ist ja okay.
Also ich glaube auch, dass Grimmitschau nach dem Spiel gestern, so wie sie aufgetreten sind, das irgendwie rüberbringt, weil da glaube ich auch schon viel, Dusel auch dabei ist, das sie gerade haben, kann man vielleicht auch sagen. Ich meine, kurz vor Schluss noch das Gegentor haben bekommen und trotzdem irgendwie noch dann drüber gerettet die Minute. Und wenn die wahrscheinlich am Anfang immer so viel Gas geben und eben ja die Leistungsträger vielleicht wieder zurückkümmern, dann schaut es bei denen nochmal besser aus. Was ich glaube nicht, dass Bad Nauheim oder Weiden das noch aufholen. Ich glaube, da geht es eher darum, dass man sich jetzt einfach darauf einstellt, dass man vielleicht für die Playdowns dann so weit ist, dass man sagt, man ist wieder in Form und man hat es halt dann wirklich im Kreuz, weil so wie Weiden gerade auftritt, kann ich es mir nicht vorstellen, dass sie das noch schaffen. Also
man hat auch daran nochmal kurz. Ja, sorry. Ich wollte nur daran nur kurz anknüpfen und dass Grimmitschau ja auch, bevor sie jetzt diese 2 schlechteren Serien hatten, sie hatten jetzt 4 Niederlagen in Folge, davor haben sie mal 2 von 3 gewonnen, davor aber wieder 4 Niederlagen in Serie, dass sie aber davor mit Mecken und Sacher zum Beispiel halt auch eigentlich relativ gefestigter Top-10-Club waren und sogar zeitlang mal so Richtung Platz 5, Platz 6 da durchaus Möglichkeiten hatten. Glaube ich, das hat ja auch eine gewisse Aussagekraft, wenn du vorher in den 30 Spielen eher auf dem Kurs warst, wie die eigentliche Stärke des Teams sein könnte. Und deswegen rechne ich halt, wie gesagt, da eher mit, dass die sich noch fangen oder ihren Platz verteidigen, besser gesagt.
Das ist jetzt sehr ärgerlich, weil dann sind wir uns leider alle einig.
Ja, also ich würde mir ja mal wieder wünschen, dass Weiden beispielsweise so spielt wie gegen Rosenheim dann mal, aber zurzeit haben wir irgendwie das Gefühl, dass es nicht so richtig läuft. Und wie gesagt, wir haben uns ja gestern auch länger mit Verantwortlichen und Spielern unterhalten und ja, es wirkt so, als würden die selber nicht genau wissen, woran es liegt. Und
ja, ich hab, also um das vielleicht mal zu konkretisieren, ich habe nach dem Spiel mit Verteidiger Calvin Pokorny geredet und der war merklich, wie ich schon lange in dem Interview nicht mehr gemerkt habe, der hat sich schwer getan, wirklich Worte zu finden. Der hat mehrmals gesagt, ich weiß nicht, was ich eigentlich noch sagen soll. Also die sind konsterniert, die haben, er sagt ja selber, die brauchen jetzt irgendwie ein Erfolgserlebnis, irgendwie Selbstvertrauen tanken. Egal, auch wenn es nicht mehr dann für Platz 10 reicht, was ich ja auch glaube, aber dann für die entscheidenden Playdown-Spiele, gegen wen sie dann auch immer sein mögen, brauchen die Jungs jetzt mal wieder irgendwas, woran sie sich hochziehen können, weil so Spiele wie gestern und auch das gegen Kassel, das sind Nackenschläge, von denen verträgst du in so einer Saisonphase auch nur so viele und es sollte jetzt dann irgendwann mal ein bisschen kippen. Damit hängt aber auch eine andere Position zusammen, die nicht auf dem Eis, sondern an der Bande steht, aber bevor wir darüber sprechen, gehen wir kurz ab in die Werbung.
Ihr hört den Powerplay-Podcast von Oberpfalz Medien. Präsentiert von der Meierhöfer-Gruppe mit ihren Produktionsstandorten in Erbendorf, Eschenbach und Pressart. Ob Maschinenbau, Anlagenbau oder hochspezialisierte Fertigungstechniken, die Meierhöfer-Gruppe steht für höchste Qualität und maßgeschneiderte Lösungen. Mit modernster Technik, einem starken Team und unserem Motto »Geht nicht, gibt's nicht« setzen wir neue Maßstäbe. Du willst Teil dieser Erfolgsgeschichte werden? Dann besuche unser Karriereportal unter www.meierhofer-gruppe.de. Hier warten spannende Jobangebote und berufliche Perspektiven auf dich, sowohl kaufmännisch als auch gewerblich, von der Ausbildung bis hin zu Positionen für erfahrene Fachkräfte. Und nun weiterhin viel Spaß mit dem Powerplay-Podcast.
So, willkommen zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden in noch nie dagewesener Formation. Und wir haben jetzt den 11. Februar, heißt es sind morgen dann genau 3 Wochen, nachdem Sebastian Buchwieser in Weiden freigestellt wurde und es gibt immer noch keine Nachfolge. Es gab Namen, es gab Gerüchte. Es gab vielleicht auch schon welche, die Spiele in der Hans-Schröpfer-Arena verfolgt haben, aber eine offizielle Lösung steht noch nicht bereit.
Nee, und so wie es sich gestern angehört hat, wir haben ja nochmal auch mit verschiedenen Personen in der Arena gesprochen, nicht nur Verantwortlichen, sondern auch einfach Fans und auch, ich würde mal sagen, Personen, die dann doch ein bisschen hinter die Kulissen blicken können. Und es wirkt jetzt auch nicht so, als müsste man sich zeitnah darauf einstellen, dass ein neuer Trainer kommt. Und ich meine, selbst wenn mal jemand im Stadion war, das bedeutet ja nicht, dass er gleich Trainer wird. Sebastian Buchwieser war ja dann auch relativ schnell in Land zu dem Stadion und Uwe Krupp ist immer noch Trainer. Von dem her müsste man jetzt mal abwarten, aber natürlich ist auch die Frage dann, ich würde mal sagen, da kann man den Tim auch auf jeden Fall mit einbeziehen. Was glaubst du, macht es mit so einer Mannschaft wie den Blue Devils, die ja jetzt eigentlich auch die letzten Jahre dem Bassa gewohnt waren, dass jetzt so lange Leerlauf ist? Jürgen Rumrich, natürlich erfahrener ja, Trainer und Funktionär, kann man schon sagen, aber trotzdem halt eben, ja, sozusagen die Notlösung. Wie schätzt du das ein? Macht das was mit der Mannschaft?
Ich denke, es wird auf jeden Fall auch schwierig sein für die Spieler, nach dem ersten Spiel, ja dann so rund um das Auswärtsspiel der Blue Devils, glaube ich, in Kaufbeuren kam, wo dann gesagt wurde, aus Kreisen der Mannschaft, wir haben den Sieg auch für Sebastian Buchwieser geholt. Das ist ja eigentlich schon ja ein gutes Dokument dafür, dass er halt auch wirklich geschätzt war von den Spielern in der Mannschaft und dass das keine normale Trainerbeziehung war zu der Mannschaft, zu den Fans. Das ist ja nach den letzten Jahren sowieso klar. Und dann ist es natürlich nicht einfach, ist meine Einschätzung für die Spieler, das zu verarbeiten, weil die sicherlich auch alle der Meinung waren, es ist nicht seine Schuld. Und generell hast du ja in den Eishockey-Kabinen oder im Sport oft diese Stimmen aus der Mannschaft. Ja, wenn der Trainer letztendlich freigestellt wird, dann haben wir als Mannschaft vorher halt eben nicht genug gemacht. Gibt ja eigentlich selten den Fall, dass Spieler dann selbst den Trainer irgendwie dafür verantwortlich machen, sondern sich dann halt auch wirklich in die Pflicht nehmen und sagen, ja, wir hätten besser spielen müssen. Und kann ich mir gut vorstellen, dass das auch in Weiden der Fall war. Und es wird bestimmt jetzt nicht leicht sein, diese letzten Spiele, vor allem, ja, da dieser Effekt da von dem Trainerwechsel dann vielleicht beim ersten Spiel da war, aber ja, in den letzten Spielen ja auch dann es wieder kaum Punkte gab oder gar keine. Und ich bin gespannt, eher wie die Blue Devils das jetzt eben weiter handhaben und aus der Ferne zu beurteilen, ist schwierig für mich, aber ich habe schon den Eindruck, dass ja, das natürlich auch die Mannschaft hart getroffen hat.
Die Gemengelage um die Freistellung von Sebastian Buchwieser, die haben wir ja ausgiebig diskutiert, was da los war und wie das vonstatten gegangen ist. Und was auch bekannt ist, dass ja Jürgen Rumrich in Zusammenarbeit mit Teampräsident Stefan Seeger Senior an einer Lösung arbeitet. Ich könnte mir vorstellen, Rumrich im europäischen Raum und Stefan Seeger eben im nordamerikanischen Raum. Stefan Seeger ist ja auch vor Ort, er war am Freitag gegen Kassel in Dahle, hat er wieder, wie schon beim ersten Heimspiel gegen Kassel, nicht so eine tolle Partie gesehen und war auch gestern gegen Krimmitschau da. Es lag für mich eigentlich schon nahe, dass wenn er anreist, dass das vielleicht bedeuten könnte, jetzt wird ein Vertrag unterschrieben, jetzt wird ein Trainer vorgestellt, aber wie gesagt, jetzt ist Mittwochnachmittag, übermorgen geht's nach Landshut und es ist Funkstille. Ich bin da kein Fan davon, muss ich ehrlich sagen.
Ich kann es ja ganz schwer einschätzen, weil als Spieler, glaube ich, schwebst du halt so ein bisschen in der Luft, weil ich meine, Jürgen Rumrich hat Ahnung vom Eishockey und der weiß auch, wie man eine Mannschaft trainiert. Trotzdem ist es halt einfach so, dass er halt eigentlich einen anderen Job zu erfüllen hat und natürlich in der Zeit, in der er sich quasi mit diesem ganzen Personalien beschäftigen müsste, ist er jetzt eigentlich mit der Mannschaft wahrscheinlich weitestgehend beschäftigt und das macht es halt einfach nicht besser. Und ich glaube, dass da einfach dieser Leerlauf, der da vielleicht herrscht und diese Stimmung insgesamt halt einfach nicht gut sind, vor allem wenn man halt sieht, wie andere Vereine agieren. Man hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass da irgendwie schon mal ein Plan besteht oder dass man sich schon mal umgeguckt hat am Trainermarkt, weil wir haben es schon besprochen, es war wohl eher eine Hauruck-Aktion und die ganze Organisation im Hintergrund, wie sie jetzt läuft, wirkt halt wenig professionell. Also Tim, bei euch in Bad Nauheim musste auch der Trainer gehen, aber ihr hattet, glaube ich, 4 Tage später quasi den Nächsten an der Hand und es läuft ja jetzt quasi auch mit dem neuen Trainer weiter und ich denke, das tut einer Mannschaft schon gut, wenn man zumindest weiß, wer vor einem steht und die Frage ist halt auch, ob es jetzt noch sinnvoll ist, vor den Playdowns dann doch noch einen neuen Trainer zu engagieren oder ob man das Ganze dann mit Jürgen Rumrich eigentlich zu Ende geht, was man ja eigentlich nicht machen wollte.
Also er hat es ja mehrmals selber auch eigentlich ausgeschlossen, dass er das einfach auch nicht machen will und das kann ich auch nachvollziehen.
Ich verstehe es auch.
Ich verstehe es auch und jetzt können wir wieder die Brücke nach Bad Nauheim schlagen, weil da wurde der Trainer getauscht und da gab es sogar relativ schnell einen neuen. Was kann denn ein Trainer in dieser Saisonphase überhaupt noch bewirken? Was kann der noch ändern? Was passiert in Bad Nauheim zurzeit? Wie würdest du das einschätzen?
Genau, ich würde es nochmal ganz kurz zurückdrehen, weil Peter Russell kam ja auch erst zu Saisonbeginn und in Bad Nauheim muss man sagen, nach dieser Zeit unter Erfolgstrainer Harry Lange gab es halt jetzt in 2,5 Jahren einfach schon zu viele Trainerwechsel. Man hat es danach mit Adam Mitchell probiert, hat auch nicht funktioniert. Dann kam Rich Czernomatz, hat so ein bisschen gerettet. Also gab einfach mehrere Trainer, auch Mike Pellegrims kam dann nochmal als Retter. Und so generell hat es irgendwie in den letzten 2 Jahren seit der Trennung von Harry Lange keinen Trainer geschafft in Bad Nauheim, da irgendwie wieder Ruhe reinzubringen. Und ist jetzt auch mit Peter Russell jetzt nicht funktioniert. Daher kam auch dieses komische Szenario, nämlich dass Co-Trainer Marc Vorderbrüggen schon relativ früh in der Saison aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist. Mhm. Dann kam, glaube ich, auch auf Drängen von Peter Russell halt ein neuer Co-Trainer, Mate Arani, der Ungar, der aber auch halt wirklich kein erfahrener und eher noch ein junger Trainer ist. Er war dann auch der Interimstrainer für 2 Spiele nach der Russell-Trennung. Hat einen überraschenden Sieg gegen Krefeld geholt direkt, als Krefeld mit einer 2-stelligen Siegesserie angereist war. Da hat man natürlich gedacht, okay, vielleicht warten wir jetzt nochmal das Spiel am Sonntag in Ravensburg ab, was darauf gefolgt war. Da gab es dann aber eine 6-1-Klatsche. Und ich glaube, spätestens da hat man dann gesagt, okay, wir müssen einfach jetzt in dieser Phase der Saison einen erfahrenen Trainer reinholen. Ist, glaube ich, auch nichts halt gegen Mate Arani gewesen, aber kannst dich in der Phase dann, glaube ich, guten Gewissens so einen unerfahrenen und jungen Trainer, der jetzt auch zum ersten Mal in der DL2 arbeitet, da dann an die Bande stellen und sagen, du musst das jetzt retten. Deswegen fand ich die Lösung, da schnell zu reagieren mit Antika Hula, klar auch in der DL2 als Trainer nicht erfahren, aber kennt Deutschland zumindest aus verschiedenen Stationen als Spieler und ist halt generell in Europa ein erfahrener Trainer. Deswegen fand ich die Reaktion schon sinnvoll. Natürlich jetzt nach 3 Spielen unter ihm mit nur 3 Punkten und auch jetzt eine deutliche Niederlage in Regensburg, haben wir vorhin schon angesprochen. Schwer zu sagen, ob es die richtige Entscheidung war, das werden jetzt die nächsten Wochen zeigen. Aber prinzipiell auf dem Papier denke ich schon eine vernünftige Entscheidung, einfach einen erfahrenen Trainer zu holen, der Deutschland zumindest ein bisschen kennt und sicherlich in seiner Karriere auch schon ähnliche Situationen erlebt hat.
Es klingt auf jeden Fall so, als würde man da ein bisschen mehr Plan haben, als man gerade in Weiden hat. Ich habe noch eine andere Frage an dich, Tim. Wie ist denn das Umfeld in Bad Nauheim? Weil in Weiden hat sich ja jetzt doch mit der Übernahme im letzten Jahr und auch, ich glaube, man hat es dann doch ein bisschen mitbekommen, wie auch die Birch Group oder Stefan Sieger ein bisschen den Verein beeinflussen. Auch diese Trainerentscheidung mit Torhüterfrage standen ja im Raum. Wie wirkt sich das aus, wenn du sagst, kann man in Bad Nauheim in Ruhe arbeiten oder gibt es dann quasi auch Einfluss von oben oder von Sponsoren oder ja Investoren sozusagen? Oder ist das bei euch ein bisschen eine andere Ausgangssituation, weil gerade hat man das Gefühl, jeder, der jetzt einigermaßen Eishockey-Know-how hat und sich ein bisschen damit beschäftigt mit dem Verein, würde wahrscheinlich eher zurückziehen durch dieses Einmischen, würde ich schon fast sagen.
In Weiden.
Ja, also so wie in Weiden ist es sicherlich nicht. Ich denke, da gibt es gerade relativ wenig vergleichbare Szenarien als in Deutschland und vor allem in der DL2. Das wisst ihr sicherlich auch ganz gut. Es ist auf jeden Fall angespannt bei uns, weil du hast seit dem Finaleinzug, dem überraschenden 2023, stehst du als Bad Nauheim, als Underdog auf einmal im DL2-Finale. Du hast eine riesen Euphorie und seitdem geht's halt wirklich bergab. Also du hast die letzten 2 Saisons dich auch nach jeweils schwachem Start halt gerade noch so in die Pre-Playoffs gerettet. Und hast aber deswegen jetzt auch schon seit, ich glaube, 8, 9 Jahren keine Playdowns mehr gespielt. Mhm. Und deswegen liegen, glaube ich, die Nerven schon ein bisschen blank. Also du willst halt einfach nicht absteigen aus dieser Liga, weil es einfach so unglaublich schwer ist, wieder aufzusteigen. Haben die Blue Devils ja auch gesehen, vor ein paar Jahren mit der Oberligameisterschaft und dem Aufstieg, wie viele Kontrahenten und finanzkräftige Clubs es in der Oberliga gibt. Und es gibt halt jedes Jahr nur diesen einen Platz. Deswegen diesen Platz in der DL2 zu behalten, ist so unheimlich wertvoll. Und klar, du hast hier eine riesige Eishockey-Tradition in Bad Nauheim, aber hast halt auch echt vergleichsweise schlechte Möglichkeiten. Also die Infrastruktur ist halt wirklich eigentlich schon am Ende. Du brauchst dringend ein neues Stadion. Mhm. Und dass sich in dieser Stadionfrage aber seit Jahren nichts wirklich tut und auch aus dieser Vizemeisterschaft, dass danach nichts passiert ist, während andere Standorte, sei es jetzt auch welche, mit denen du dich nicht unbedingt vergleichen musst, wie Kassel oder Landshut oder Rosenheim, die aber an ihren Arenen extrem Fortschritte gemacht haben, die ihre Stadien richtig aufgepeppt haben. Jetzt sogar beim Oberligisten in Duisburg gibt es ja auch Fortschritte. In Freiburg gibt es eine Sanierung. Also du siehst halt eigentlich dauerhaft, wie andere Vereine oder Standorte infrastrukturelle Fortschritte machen. Mhm. Und du trittst weiter auf der Stelle. Es wird seit Jahren im Hintergrund an einer Lösung gearbeitet, aber so ja wirklich Fortschritte gibt es scheinbar nicht oder kommt zumindest nicht ans Licht. Und selbst bis zu dieser Entscheidung, falls es eine geben sollte, würde es ja noch Jahre dauern, bis vielleicht ein neues Stadion stehen könnte. Mhm. Und das sorgt, glaube ich, einfach für eine gewaltige Frustration. Und wenn jetzt wirklich, wenn du in die Oberliga absteigen solltest, warum sollte zum Beispiel die Stadt Bad Arnhem dann sagen, okay, jetzt bauen wir das Stadion? Das macht ja auch keinen Sinn. Ja. Und deswegen, die Nerven liegen blank. Du hast so ein bisschen einfach diese Überlebensangst vielleicht sogar ein bisschen im Hintergrund. Und hoffst jetzt einfach auf einen glimpflichen Ausgang der Saison, wobei man natürlich halt nicht in die Playdowns kommen möchte, vor allem da Bad Nauheim selbst letztens gegen Kaufbeuren verloren hatten, als sie nur mit einem Kontingentspieler in Bad Nauheim angetreten sind. Also ja, das hat jetzt, sage ich mal, die Hoffnung, falls es zu den Playdowns kommen sollte, nicht gerade bestärkt.
Ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex, gestern jetzt mal das Spiel vielleicht, ja, gestern und Freitag, wenn wir die mal nehmen, dieser unbedingte Überlebenswille des Standorts. Irgendwie fehlt mir der in Weiden momentan. Ob es auf dem Eis ist, auf den Rängen, und da gibt es gute Gründe dafür, da kann man halten davon, was man will. Das ist ja auch alles bekannt mit Ticketpreiserhöhung, aber es ist mir zu wenig Drive da, auch in dieser Trainersache. Natürlich müssen die gut entscheiden, wer da jetzt Trainer wird. Es kann nicht einfach, okay, wir brauchen jetzt einfach, jetzt nehmen wir Y, und einfach, dass jemand da ist. Aber es macht nicht den Eindruck, als, ja, wie soll ich sagen, wäre man sich der Lage, in der man ist, eigentlich wirklich bewusst zum Teil.
Ich glaube, die Tragweite ist vielleicht einigen bewusst, die halt aber genau wissen, wenn es schief geht, dann ist es halt dann für sie auch vorbei in Weiden. Mhm. Und insgesamt sind es mir gerade zu viele Nebenkriegsplätze. Also ich muss sagen, ich bin ja eigentlich aus Landshut und ich kenne den EVL schon sehr lange und verfolge es mit. Einerseits natürlich, weil ich selber schon seit ich 10 bin da ins Stadion gehe, und andererseits, weil man halt einfach auch als Journalist auch damals für die Landshuter Zeitung halt gearbeitet hat und einfach viel mitbekommen. Und da gab es schon auch die Krisen. Aber dadurch, dass diese Tradition und diese Stadt einfach auch so unglaublich vom Eishockey leben, hatte man immer das Gefühl, dass da dann zum Schluss doch alle wieder an einem Strang ziehen. Und es gab, das muss man auch dazu sagen, manchmal schon so Gefühl durch ein, zwei Feindbilder, die natürlich dann da auch herhalten mussten. Und die Fans haben da natürlich viel drauf projiziert. Und das sind so Parallelen zu Weiden, nur irgendwie, ja, hat es Landshut dann doch immer wieder geschafft. Ich meine, die waren auch mal unten, sind wieder oben. Und bei Weiden habe ich gerade das Gefühl, da fehlt so auch dieses Drumherum einfach mittlerweile so ein bisschen, was vielleicht am Anfang dadurch, dass halt Ziegler noch dabei war und die in Ruhe arbeiten hat lassen, gegeben war. Und mittlerweile ist es halt sehr, sehr unruhig, einfach das ganze Umfeld. Und ich glaube, das spürst du halt dann an dem Standort extrem, weil wo es ruhig ist und wo man sich wohlfühlt, dann wird einfach grundsätzlich besser gearbeitet. Und Bad Nauheim ist ja jetzt quasi ähnlich, wenn man sagt, die Stadionfrage steht im Raum und man hat jetzt natürlich da irgendwie die Düse, dass es nicht passt und es fehlt vielleicht so ein bisschen diese Attraktivität des Standorts, es ist halt ähnlich, und da müssen halt einfach eigentlich Leute da sein, die im Hintergrund arbeiten und das halt dann quasi ja zu so einer Oase machen, in der man halt gerne Eishockey spielt, auch wenn es vielleicht nicht der größte Standort ist, und das fehlt mir in Weiden gerade extrem, weil ich habe das Gefühl, dass da so viel jetzt in letzter Zeit war, dass das jetzt nicht so leicht einfach kompensiert werden kann.
Und auch wenn es kein Spieler, auch Kellen Pokorny, jetzt gestern nicht unbedingt zugeben wollte, es beeinflusst die Spieler auch. Also ich glaube auch, dass sich diese Themen in die Kabine in irgendeiner Art und Weise übersetzen, ob es jetzt, allein wenn nur noch 1600 Zuschauer da sind, du hast auch schon vor knapp 1000 mehr gespielt in dieser Saison. Das merkt man als Spieler, bin ich mir sicher. Und wenn man so sich ein bisschen in der Tabelle umschaut, untenrum vor allem, Kaufbeuren hat den Trainer gewechselt, Leif Karlsson ist da wieder zurück, wer weiß, ob der die wieder restaurieren kann für die Playdowns. Freiburg hat gewechselt, ist schon angesprochen, Bad Nauheim hat jetzt gewechselt, und in Weiden ist einfach in vielen Themen Stillstand. Und das führt mich zur Frage, die ich gerne wieder an euch beide weitergebe: Macht diese ganze Unruhe, diese ganzen Nebenkriegsschauplätze Weiden trotz der tabellarisch eine Situation, wo Kaufbeuren ja noch deutlich weiter weg ist, vielleicht momentan sogar zum Abstiegskandidaten Nummer 1 in der DL2.
Tim, ich gebe das gerne erst an dich.
Muss nur überlegen.
Also für mich ist es Kaufbeuren einfach auch, weil nicht nur wegen der tabellarischen Position und der Gefahr, es gibt ja also auch die Gefahr, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, diesem Playdown-Modus, dass Kaufbeuren vielleicht sogar in allen Serien mit einem Rückstand, sage ich mal, von 2 Spielen dann rein muss, falls der Abstand auf die Mannschaften dann noch mehr als 20 Punkte sein sollte. Mhm. Und das dann zu schaffen, das ist, glaube ich, schon utopisch. Das hat man ja, glaube ich, auch bei Bietigheim vor 2 Jahren gesehen, als sie dann ja einfach damals zwei Niederlagen gegen Rosenheim kassiert haben. Dann war die erste Serie schon vorbei, dann war es in der zweiten, braucht der Gegner da nur 3 Siege, sowas, glaube ich, bei denen damals. Mhm. Das macht es schon schwierig. Und ja, gibt ja auch einen Grund, warum die mit dem Abstand da unten stehen. Hat dann einfach gar nicht zusammengepasst, die Saison bei denen. Die entscheidende Frage wird da sicherlich aber auch sein. Beuren hat jetzt auch wirklich viele Ausfälle gehabt, die ganze Saison. Auch Leistungsträger Joe Cassetti war zu Saisonbeginn wirklich ein guter Spieler, der da in seinen ersten DL2-Spielen gut gepunktet und positiv aufgefallen ist. Der wäre jetzt monatelang raus. Schauen, wie der dann, falls er wieder einsteigen kann, jetzt irgendwann im Februar, wie er halt spielt nach einer so langen Pause. Mhm. Und er war ja nicht der einzige Spieler, sondern Henry Kanin fällt sowieso für den Rest der Saison aus. Er war bis dahin der beste Kaufbeurer. Johnny Tyconic, Kontingentverteidiger, war jetzt Wochen oder auch Monate lang raus. Also wie diese Spieler dann überhaupt zurückkommen und in welcher Form sie dann sind, mhm, ob sie die Mannschaft dann entscheidend nochmal beleben können. Vor allem, wenn der Rückstand in der Serie dann sogar eben 1 oder 2 Spiele sein sollte, das ist für mich schon fraglich. Aber wie gesagt, dieses Spiel in Bad Nauheim, sie haben mit einem Kontingentspieler gewonnen, zeigt auch, es ist nicht unmöglich. Aber für mich Kaufbeuren immer noch das bedrohteste Team.
Das halten wir in Weiden gerne so fest.
Das ist definitiv. Ich weiß auch nicht, ob Weiden Abstiegskandidat Nummer 1 ist. Ich glaube, es kommt halt total darauf an, wie sich die Mannschaft jetzt nochmal zusammenrauft und auch mit dem Trainer, also egal, ob es jetzt Rumrich oder noch wer anders ist, da einfach nochmal diese Kehrtwende schafft. Wie gesagt, sie haben es ja auch in der Saison schon bewiesen, dass sie es können, und von dem her, irgendwo steckt es ja auch in ihnen. Aber sie müssen halt irgendwie diesen Zug zum Tor einfach wieder finden, der fehlt extrem, und dieses Engagement, diesen Willen reinhängen. Man hat das jetzt in Amberg auch ganz lang gesehen. Ich meine, ich spiele nur Bayernliga, da lief es auch ewig nicht. Und dann spielen sie in der Abstiegsrunde, da sind 1, 2 Verletzte wieder zurück und Klammer hat noch neue Spieler geholt. Da hat der Trainerwechsel, finde ich, schon gut getan. Da hat man gemerkt, dass da extrem viel Drive jetzt drin ist, einfach auch von oben. Und das wird jetzt so ein bisschen vorgelebt, auch dieser Teamgeist nochmal verstärkt. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass du dich, wenn du wirklich in die Playdown kommst, da einfach extrem zusammenschweißt als Team. Und das müssen sie halt schaffen. Und dann kann es schon sein, dass sie das wieder hervorrufen können, was sie vielleicht auch, oder abrufen heißt ja, was sie eigentlich auch schon aufs Eis gebracht haben, die Saison, finde ich.
Ja, wäre wichtig. Wir haben ja letzte Woche, haben uns wieder zu einigen Tipps hinreißen lassen. Ich würde meinen gerne jetzt korrigieren, weil ich habe auf 7 Punkte getippt aus den 3 Spielen. Es sind jetzt 0 rausgekommen und deswegen glaube ich, dass der Weg jetzt über die Playdowns führen wird für die Blue Devils Weiden. Bevor wir zu den kommenden Spielen von den Devils und auch vom EC Bad Nauheim kommen, weil das trifft sich ja ganz gut, dass die am Sonntag gegeneinander spielen, noch ein anderes Thema. Es steht noch ein Ermittlungsverfahren gegen Luca Gläser aus, nach seinen Äußerungen nach dem Sonntagsspiel gegen die Lausitzer Füchse. Er hat, er war jetzt nicht ganz einverstanden mit der Schiedsrichterleistung. Kann man das so sagen?
Ich würde behaupten, ja. Also wer das Interview auf Sport Europe TV danach gesehen hat, da war schon deutlich Frust dabei. Und er hat sich natürlich da, glaube ich, auch keine Freunde gemacht bei den DL2-Verantwortlichen, kann man so sagen, weil es jetzt auch eben dieses Ermittlungsverfahren gibt. Ich würde jetzt aber nicht behaupten, dass er da jetzt irgendwie großartig, er wurde nicht beleidigend, es war schon eine harsche Kritik, da war auch viel Emotion dabei, aber ich würde mal sagen, in anderen Sportarten gibt es danach auch Kritik am Schiedsrichter, die deutlich schwerer ausfällt. Es war nicht, würde ich mal sagen, nachdem vor allem die 2 Wochen davor dann erst die Situation mit Grefels Trainer war, dass man dann da vielleicht nachlegt, ist nicht vielleicht ganz die klügste Idee gewesen, aber also überspitzt gesagt, es war jetzt nicht so schlimm, finde ich, oder? Also
ich muss sagen, ich habe es jetzt auch nicht.
Ich habe es jetzt nicht so, also es war jetzt nicht extrem ausfallend oder so. Natürlich sagt man, man muss sich das dritte Mal am Kopf verlangen, glaube ich, war eine Aussage vom Luca Gläser dann. Aber insgesamt glaube ich, also wenn er dafür gesperrt wird, dann weiß ich nicht, ob man sich da nicht auch in der Liga so ein bisschen lächerlich macht. Andererseits weiß ich nicht, inwiefern man da natürlich einen Riegel vorschieben will.
Ja, dass die Liga bei solchen Sachen dünnhäutig ist, na, dünnhäutig ist vielleicht jetzt ein bisschen übertriebenes Wort. Bei Thomas Popiec, also dem Krefelder Trainer, war ja auch noch ein bisschen was anderes im Spiel, außer ein paar mahnende Worte in der Pressekonferenz.
Es waren von Luca Gläser keine obszönen Gesten am Start.
Nein, das ist gut, weil ich glaube, dass das bei Popiec schon hauptsächlich der Grund dafür für seine 3-Spiele-Sperre war. Wenn der Fabi Leb jetzt da wäre und wir über Sperren reden würden, würde er sofort hochgeschossen kommen mit dem Namen Jerry Kuhn. Der ist ja auch dir bekannt, denke ich, Tim. Diese Thematik Sperren, 1-Spiel-Sperre für das, dann 3-Spiel-Sperre für das, es ist ein bisschen undurchsichtig, finde ich. Wie schätzt du da die Liga ein?
Ja, gebe ich euch recht. Es ist manchmal auch schwer nachzuvollziehen. Bad Nauheims Justin McPherson hat jetzt zum Beispiel am Sonntag auch eine Spieldauer bekommen für einen Check gegen Kopf, durfte dann aber am Dienstag direkt wieder spielen. Das fand ich in dem Fall jetzt okay, weil dort war wirklich keine böswillige Absicht und der Grimmitschauer-Spieler war auch recht tief. Trotzdem war es halt ein blöder Check und den dann für das restliche Spiel und mit einer Fünfer zu bestrafen, war dann in Ordnung. Aber generell kann man da, glaube ich, sagen, dass das in allen Eishockey-Ligen ein Thema ist, auch in der NHL, in der DEL. Es ist immer schwierig nachzuvollziehen, warum die Spieler dann da gesperrt werden, da nicht und warum dann auch immer nur so kurz bei vielleicht auch manchmal härteren Aktionen. Fällt mir schwer dazu, viel mehr zu sagen, außer dass es auch für mich nicht immer durchsichtig ist.
Ich glaube, die Problematik gibt es vor allem auch in jeder Sportart. Im Eishockey sind es häufig die Sperren, im Fußball ist es der VAR, der irgendwie immer für Unverständnis sorgt. Ich glaube, sobald mehrere Entscheider in einer Sache irgendwie agieren und verschiedene Situationen beurteilen, wird man sich da nie einer Meinung sein und da wird es immer Probleme geben. Jerry Kuhn ist natürlich so eine Extremsituation gewesen, die schwer nachzuvollziehen ist, weil da muss man dann schon sagen, dass da vielleicht der Blinde am Start war. Also bei kleineren Vergehen ist es, finde ich, schwierig. Andererseits hast du auch eben im Eishockey die Möglichkeit, das im Anschluss noch nachzuvollziehen, deswegen sollte man da vielleicht einfach mal eine klare Linie finden, was natürlich wieder diese Mehrheitsentscheider wahrscheinlich betrifft, da wird er nicht nur einer sitzen und das Material auswerten.
Schwierig. Auf jeden Fall kehrt am Freitag, um zu den kommenden Spielen zu kommen, Neil Samanski bei den Blue Devils zurück nach abgesessener Sperre wegen dem Kniecheck in Weißwasser. Vielleicht kommt Luca Gläser mit dem Schrecken davon und darf am Freitag auch wieder spielen. Vielleicht kommt von der Liga aber auch noch was. Sie haben auch das Ermittlungsverfahren noch nicht offiziell eingestellt, also sie ermitteln etwas länger. Vielleicht schauen sie sich noch ein paar Mal an und entscheiden, wie böse sie mit ihm sind. Aber Stand jetzt darf er spielen, ja.
Ich glaube, beim Luca ist es ja auch so, dass er sich im Spiel auch extrem drüber echauffiert hat. Vielleicht beobachten sie das dann nochmal genauer, ja, aber ich weiß es nicht.
Wie auch immer. Auf jeden Fall, Stand jetzt darf er am Freitag spielen, wenn es für die Blue Devils zum EV Landshut geht. Ein Team, das jetzt ja auch nicht gerade in bester Verfassung ist. Und am Sonntag dann, das passt natürlich super, das direkte Duell mit dem EC Bad Nauheim in Weiden. Für Bad Nauheim geht's, glaube ich, gegen Bietigheim am Freitag, ist das richtig?
Richtig.
Und dann, wie gesagt, Blue Devils. Ich tue mich schwer, auch wenn Landshut nicht in bester Verfassung ist, am Freitag dem Spiel irgendwas Positives für die Devils abzugewinnen. Nach der Leistung gestern ist es schwierig. Man kann ja jetzt eh nur noch, also aus eigener Kraft ist es ja eh jetzt quasi nicht mehr machbar. Man kann jetzt schauen, dass man sich in eine möglichst gute Ausgangslage bringt, auch in Sachen vielleicht erste Playdown-Runde. Und die Konstellation mit dem EC Bad Nauheim ist natürlich besonders spannend, weil es der direkte Tabellennachbar ist. Mal ganz frech gefragt, wenn jetzt morgen, am Sonntag ist das erste Playdown-Spiel Bad Nauheim gegen die Blue Devils Weiden, Wer überlebt die erste Runde? Tim, was sagst du?
Aktuell natürlich aufgrund der vor allem der Weidener Form würde ich da jetzt bei Nauheim schon Chancen ausrechnen, wobei ich auch irgendwie von den aktuellen Kontrahenten Weiden am schwierigsten für Bad Nauheim empfinden würde, weil gegen Freiburg haben sie diese Saison alle Spiele gewonnen und auch gegen Kaufbeuren eben die ersten beiden, bevor es jetzt zuletzt eine Niederlage gab. Von daher glaube ich, Weiden gegen Bad Nauheim könnte schon eine längere Playdown-Serie werden, wo halt dann wirklich die berühmten Kleinigkeiten entscheiden, wo ich dann vielleicht gegen Freiburg und Kaufbeuren dem EC bessere Chancen ausrechnen würde.
Ja, da würde ich mitgehen. Also es gab ja letztes Jahr auch schon das Duell mit Bad Nauheim in einer viel schöneren Ausgangslage. Wäre mir dieses Jahr auch lieber gewesen, aber sie sind jetzt da, wo wir sind. Ja, Alex, wie siehst du es?
Ja, ich bin jetzt mal parteiisch und drück den Devils die Daumen und glaub da jetzt mal dran.
Ja, und wir tippen ja immer eigentlich mittlerweile einfach irgendwas. Also wir haben ja mal Spielergebnisse getippt, dann haben wir auch mal Torschützen getippt und wie viele Punkte holen die Devils an dem Wochenende und schaffen sie es noch in die Pre-Playoffs. Deswegen würde ich mich heute auf das Sonntagsspiel beschränken, auch dank unserer besonderen Konstellation. Aber ich will ein genaues Ergebnis hören, wie das Spiel am Sonntag in Bad Nauheim, in Weiden natürlich ausgeht. Bitte.
Soll ich anfangen? Oder
ja, gern.
Ich sage am Sonntag 2-3 nach Verlängerung, aber dafür gewinnen die Blue Devils am Freitag.
Das ist nett. Also zum Teil.
Ja, ist jetzt blöd, weil natürlich Freitag Heimat verbunden. Ich glaube, dass der in Landshut, ich glaube, das ist sogar das Wochenende 6 Punkte.
Oh, wow.
Ich bin jetzt mal mega optimistisch, weil Landshut ist halt auch so eine Wundertüte, die aktuell so Achterbahn fährt, dass du nie weißt, was Sache ist. Und ich glaube, da ist es auch nicht zu 100% schön gerade, glaube ich. Aber ich glaube, dass sie gegen Bad Nauheim 3-1 gewinnen.
Ah, okay. Also Landshut, tue ich mich jetzt auch ehrlich gesagt sehr schwer. Also ich glaube, es gibt nichts gegen Landshut. Die machen das irgendwie. Und gegen Bad Nauheim, ich sag, das wird so ein richtig maues 1-0 für die Blue Devils Weiden. Sieht man nicht auf dem Eishockey, aber Blue Devils schießt keine Tore, Bad Nauheim schießt auch keine Tore und vielleicht gelingt ja irgendwie ein Sieg. Und
Max,
dann,
ja. Das kann nicht wieder so schlecht werden, weil ich muss am Sonntag ins Stadion und ich will nicht nochmal so ein Spiel sehen wie gestern.
Ja, ich nicht, ich werde nicht da sein. Ich wünsche dir alles Gute.
Danke.
Und dann, wer weiß, vielleicht sieht man sich ja dann schneller wieder als einem Liebes. Und zwar nicht erst nächste Saison, sondern in einer möglichen Playdown-Runde. Beide werden sich nicht retten können. Für einen geht es auf jeden Fall runter. Ich denke, vielleicht sogar beide. Aber wir werden es verfolgen. Wir werden natürlich auch weiterhin verfolgen, was sich in Sachen Trainer bei den Blue Devils Weiden tut. Ob sich noch was tut oder ob doch die in großen Anführungszeichen Notlösung mit Jürgen Rumrich bis zur Saisonende durchgetragen wird. Wir werden es beobachten. Sind gespannt, wie die Devils sich nächstes Wochenende schlagen. Ich bedanke mich bei dir, Tim, dass du dich hier zugeschaltet hast. War sehr interessant. Schauen wir mal, wer am Sonntag das bessere Ende haben wird.
Vielen Dank für die Einladung nochmal und ich bin gespannt und werde verfolgen, welcher Tipp der beste war.
Ja, ich bin auch gespannt. Alex, dir auch vielen Dank fürs dabei sein und ich sage auf Wiedersehen.
Macht's es gut, bis dann, Servus.